Wenn von Fake News, also Falschnachrichten, die Rede ist, dann geht es hierzulande derzeit meist um solche aus russischen oder auch aus chinesischen Quellen, aber doch meist sind es russische. Vor ein paar Tagen erst haben das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und das Investigativportal The Insider einen ausführlichen Bericht veröffentlicht. Danach werden in Russland massenhaft manipulative Internetseiten ohne Impressum und Herkunftsangabe produziert und über soziale Netzwerke verbreitet. Ziel dieser Seiten sei es, Angst und Zwietracht im Westen zu schüren und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Gast im Telepolis-Podcast ist Sabine Schiffer, Professorin für Journalismus und Unternehmenskommunikation und Leiterin des Instituts für Medienverantwortung in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Professor Schiffer.
Hallo.
Wenn ich höre Internetseiten ohne Impressum und Herkunftsangabe, dann klingt das für mich erstmal nach schlecht gemachten Fake News, denn sowas erkennt man doch relativ schnell. Da sollte man doch grundsätzlich zweifeln. Oder können solche Seiten trotzdem Wirkung entfalten?
Ja, so Dinge können Wirkung entfalten, weil wir alle ja so ein bisschen so gepolt sind, dass wir die Dinge, die uns in den Kram passen, die wir erwarten, die so dem eigenen Erwartungshorizont entsprechen, schnell teilen und weitergeben. Darauf zielt das sicherlich ab. Ansonsten ist es richtig, dass einem ja neben der Beratung beim Aufpassen, was Fake News sind, sie zu erkennen, eigentlich die Quellenprüfung ganz oben ansteht. Und insofern sollte das relativ einfach sein. Aber wir sehen ja hier, ist ein Beispiel, wir hatten ja auch diese Klone, wo Medien nachgemacht wurden, was dann gar nicht so leicht zu erkennen war, vielleicht anhand der einfachen Botschaften eher. Also es wird mit allen möglichen Mitteln gearbeitet und sicherlich nicht nur von russischer Seite.
Im konkreten Bericht heißt es, Kreml-kritische Hacker haben Einblicke erhalten in Unterlagen der russischen Geheimdienste. Ist das glaubwürdig, wenn hier schon die Geheimdienste im Spiel sind und zwar vermutlich ja auf beiden Seiten, die einen im Produzieren von Fake News, die anderen im Aufdecken?
Geheimdienste waren immer bei Fake News dabei. Also Fake News soll uns ja jetzt nicht davon ablenken, das ist ja kein neues Phänomen. Auch wenn der Begriff suggeriert, das wäre jetzt alles ein Internetphänomen und hätte da vor allem was mit Fakes und KI und Fälschung und solchen Dingen zu tun, sondern das ist tatsächlich ja alte Softpower-Strategien und Geheimdienste waren eigentlich immer vorne dran, auch Technologien und Tricks und Tools und Techniken zu entwickeln, um eben manipulative Botschaften möglichst in Medien unterzubringen, die ja quasi die Hauptzielgruppe von allen möglichen Fake-Produzenten sind, weil was in Medien kommt, gilt als journalistisch geprüft und veredelt sozusagen dann auch eine Werbebotschaft.
Sie haben schon angedeutet, das sind nicht nur die Russen, die mit solchen Mitteln arbeiten. Wenn man die deutschen Medien verfolgt, gerade mit den Berichten über solche Dinge, dann kann man den Eindruck haben, die Russen sind gerade Weltmeister im Produzieren von Fake News. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, das ist ganz stark in aller Munde. Das wird ja auch ganz stark vorangetrieben von der sogenannten Statcom Task Force. Das ist eine strategische Kommunikationsstelle der EU und NATO in Kooperation, die auch Journalisten briefen und da Dinge herausgeben über eben vor allem russische Desinformation. Ich bringe mal den zweiten Begriff ein, weil das hier alles auch wild durcheinander geht oft. Die will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es all diese Dinge gibt und natürlich von allen Seiten problematisch sind. Aber es gibt da auch so zwei Ablenkungsmomente drin. Das erste ist, dass suggeriert wird, das ist vor allem ein Internetproblem, ne? So als hätte es Hitler-Tagebücher und schlimme mörderische Verschwörungstheorien vor dem Internet nicht gegeben. Und das andere ist, wenn man so die Veröffentlichungen von Seiten der Politik oder auch in den Medien verfolgt, dass das vor allem ein Phänomen autoritärer Staaten ist. Und eigentlich, jetzt sage ich mal was ganz Provokantes, braucht man Manipulationstechniken, Propagandatechniken, vor allem in Demokratien. Denn in Autokratien, da kann ich ja auch einfach befehlen. Aber in Demokratien muss ich ja überzeugen. Und die Techniken sind viel subtiler und ausgefeilter, um die Menschen nicht nur das Glauben zu machen, was man möchte, sondern ihnen auch noch Glauben zu machen, dass sie das selber so meinen.
Welche Techniken haben Sie da im Blick?
Nun, also das ist wirklich ein riesenweites Feld. Das fängt ja im Grunde genommen schon bei dem an. Also da gibt es auch einen Begriff dafür, eingeführt von dem leider viel zu früh gestorbenen Journalisten Thomas Leif und Rudolf Speth mit ihrem Buch Die fünfte Gewalt. Also Low Level beginnt das Ganze ja schon beim Thema Lobbyismus für Thinktanks, für bestimmte Strategien, auch für große Verbände oder Unternehmen mit entsprechender Marktmacht, natürlich auch für die Politik, dass dann entsprechend mit verschiedenen, das werden sogar NGOs gegründet, also die sehen dann aus wie Graswurzelbewegungen und das nennt man dann AstroTurfing, inszenierte Graswurzelbewegungen, die dann im Sinne der sie Bezahlenden quasi dann agieren und agitieren. Es gibt die Möglichkeit, Guerillatechniken einzusetzen, also durch Überraschung, vielleicht auch durch Schock, bestimmte Diskurse zu befördern und anzustoßen. Da gibt es ein ganz weites Feld. Im Grunde genommen alles, was die PR, die Public Relations, hergibt, der Beförderer, der große Kreative der Public Relations, Edward Bernays, hat ja in einem Interview mal erklärt, dass eigentlich der Begriff PR und Propaganda synonym ist. Man musste es eben nur nach dem Zweiten Weltkrieg anders benennen oder auch schon vorher. Und eigentlich, wenn man seine Arbeiten studiert, wie gearbeitet wurde, beispielsweise, ich nehme mal ein Beispiel, die Suffragetten, der Aufmarsch in New York, wo man den Frauen Zigaretten gab. Unter Frauen war offiziell das Rauchen verboten in dieser, oder nicht verboten, aber schlecht angesehen. Und gleichzeitig also Medien zu briefen, dass da jetzt tolle Bilder entstehen würden und dass sie da was Tolles einfangen könnten, hat geklappt, dass das auf Titelseiten kam. Hier die fortschrittlichen, progressiven Frauen, die rauchen. Und das hat enorm den Verbrauch der Tabakindustrie angekurbelt. Also das ist im ökonomischen, im Wirtschaftsbereich gang und gäbe. Größte deutsche Think Tank ist übrigens die Bertelsmann Stiftung und sehr erfolgreich. Und das ist natürlich auf der politischen Ebene ebenso gang und gäbe. Da spricht man von Soft Power. Da gibt es einige, aber sehr auf sehr unterschiedlichen Gebieten Forschung dazu. Das muss man erst zusammentragen. So einen Lehrstuhl für Propagandaforschung, den haben wir hier nicht. Und ich glaube, den werden wir in Deutschland vielleicht auch nicht bekommen. Es sei denn, es ginge darum, Propaganda woanders zu erforschen. Also solange man glaubt, dass wir hier nicht die gleichen Probleme haben wie anderswo auf der Welt, ist die Notwendigkeit vielleicht auch noch nicht erkannt, dass man das systematischer erforschen und in der Öffentlichkeit debattieren müsste.
Da lassen Sie mich bitte gleich mal einhaken. Also ich höre ja, dass Sie sich sehr intensiv damit befassen und dass es da offenbar auch viel Literatur gibt und viel Fachkenntnis, die aber bei vielen Menschen, die sich damit nicht so intensiv befassen oder die nicht die Zeit dafür haben, nicht ankommt. Wenn Sie mit Kollegen darüber diskutieren, haben Sie da den Eindruck, dass da welche mitziehen würden, da mehr Öffentlichkeit herzustellen?
Ja, das kommt sehr darauf an. Also im Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft ist das natürlich ein verbreitetes Thema. Da gibt es auch entsprechende Formate, wo man darüber da Expertisen teilweise einholt. Ja, es gibt in der Wissenschaft, auch auf der wissenschaftlichen Publikationsebene im Springer Verlag oder so, ne? Sagen wir mal einen Aufsatz zur Propagandaforschung in einem Handbuch zur Medienpädagogik, solche Dinge eher ein bisschen versteckt. Es gibt natürlich jetzt neu aufgelegt auch einfach so Klassiker wie von Jacques Ellul, Propaganda, sich sehr mit den subtilen Mechanismen befasst. Aber natürlich zum Beispiel langjährig schon die Arbeiten vom Kommunikationswissenschaftler Jörg Becker, der gerade auch viel zu Kriegspropaganda geforscht hat und dazu regelmäßig publiziert. Was es in die Öffentlichkeit schafft, ist noch mal eine andere Sache. Da habe ich den Eindruck, dass eher so Vorträge online Menschen erreichen, beispielsweise Vorträge von Professor Mausfeld, vielleicht auch von mir, da gibt es ein paar Dinge. Und aber es gibt an verschiedenen Universitäten und von verschiedenen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, jetzt neu vielleicht Jonas Tögel von Seiten der Psychologie aus, der sich mit der Softpower der NATO intensiver befasst und dazu publiziert. Das sind ja dann immer eher so überraschende Publikationen, weil man denkt eben, ja, Fake News in autoritären Staaten und so weiter und so fort. Und die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Wieso machen die Soft Power und Propaganda? Und sie schreiben da eigentlich ganz offen darüber. Übrigens seit 20 Jahren. Also das ist gar nichts so Neues. Natürlich immer nur zu Verteidigungszwecken. Aber das sagen natürlich alle. Und durch die belgische Historikerin Anne Morelli ist vor einigen Jahren dann auch noch mal in die öffentliche Debatte gekommen, die Lehren des Lord Arthur Ponsonby, der zwischen den beiden Weltkriegen 1928 so die Grundregeln der Propaganda veröffentlicht hat. Ne? Das machen immer die anderen und die sind die Bösen, wir sind die Guten, wir verteidigen uns nur und all diese Dinge. Alles das, was Kriegslogik weiter befördert und nicht aus der Kriegslogik aussteigt. Insofern gibt es da ein weites Feld, woraus man schöpfen kann. Übrigens, das kommt auch hin und wieder in Medien vor. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal von der Deutschen Welle, von Deutschlandfunk und verschiedenen Medien dazu auch Veröffentlichungen gefunden. Auch Propaganda in Demokratien, also es zielt stark auf Autokratien ab, aber auch eben in Demokratien wird mit einbezogen, zum Beispiel durch den Historiker Henny. Aber ich habe so den Eindruck, wie bei vielen anderen aufklärenden Sendungen oder Hintergrundbeiträgen, die tangieren den Nachrichtenfluss nicht.
Frau Schiffer, lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf den Ausgang unseres Gesprächs, also diese russischen Fake News, wo also offensichtlich ganze Unternehmen damit beauftragt sind, Falschnachrichten zu produzieren, das dann zu streuen in die sozialen Medien. Machen Sie da schon einen Unterschied zwischen solcher Art, ich sag mal, vielleicht Schwarz-Weiß-Nummern, wo also Falschnachrichten bewusst produziert werden, gänzlich auf den Kopf gestellte Dinge und solcher subtiler Beeinflussung, wie Sie es gerade geschildert haben, oder ist das alles gleichermaßen verwerflich und zu kritisieren?
Das ist alles gleichermaßen verwerflich und zu kritisieren, aber tatsächlich wäre es mal wichtig, diese Dinge genau voneinander abzugrenzen. Zum Beispiel kursieren die Begriffe Fake News und Desinformation teilweise synonym. Dabei gehört zu Desinformation immer nicht nur die Falschbehauptung, sondern auch die Absicht. Während Falschnachrichten, also Enten, wenn wir uns mal an so alte Begriffe erinnern, die ja heute in den Begriff Fake News aufgehen, sozusagen auch beinhalten würden, dass einfach eine Sache im Laufe des Weiterflüsterns falsch wird, verkürzt wird. Man kann auch mit Fakten lügen, ja, indem ich sie nur stereotyp genug auswähle. Das kann man gerade, glaube ich, ganz gut im Nahostkrieg sehen, wie da verzerrte Wahrnehmung, ja, bis hin zu Falschnachrichten entstehen durch einfach eine viel zu stereotype Auswahl an Nachrichten. Aber hier geht es ja um absichtsvolles Handeln und dass jetzt die richtigen Begriffe sind oder nicht, darüber lässt sich sowieso streiten, aber das wollte ich mal problematisieren grundsätzlich. Und ich würde das auf verschiedenen Ebenen, so habe ich das auch in meinem Lehrbuch Medienanalyse dargestellt, auf verschiedenen Ebenen ansehen. Da gibt es ganz absichtsvolle Manipulationen, die über Softpower und andere Techniken versucht wird, in den Diskurs einzubringen. Wer da viel Geld hat, kann da auch viel Propaganda machen. Der kann sich einfach verschiedenste PR-Beratung holen und ganz professionell da entsprechend arbeiten lassen. Übrigens ethische Kodizes, viele PR, die auf sich hält, macht sowas auch nicht. Ne? Nur das will ich mal dazu sagen. Nicht, dass hier eine ganze Berufsgruppe in Misskredit gerät. Und auf der anderen Seite finden aber auf verschiedenen Ebenen noch weitere, der sogenannte Filter auch statt. Ne? Das ist das, was Herman und Chomsky in ihrem Propagandamodell dargelegt hat. Das ist nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, weil wir heute noch ein bisschen andere Medientechniken und Möglichkeiten haben. Aber im Grunde genommen ist das Prinzip richtig erkannt, dass durch schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung von freien Journalisten, dass durch Briefings von Aufklärungsstellen über Desinformation, die bei genauerem Hinsehen selber Propagandastellen sind, wie die EastRedCom Task Force, oder eben auch alle möglichen Aufklärungskampagnen jetzt gegen Fake News, da muss man mal genau hinsehen. Da ist zum Beispiel sehr oft sehr prominent die Politik drin. Die ist ja eigentlich nicht der Akteur, der uns über Falschnachrichten aufklärt, sondern derjenige, der von Medien kontrolliert werden sollte, nicht wahr?
Ja, lassen Sie mich da gleich mal einhaken, weil das ist natürlich die nächste Frage. Das ist ja auch seit Jahren großes Thema in der Europäischen Union, zum Beispiel da Einfluss zu nehmen, zu regulieren, auch die großen Tech-Konzerne dafür verantwortlich zu machen, was da bei ihnen alles diskutiert und berichtet wird. Da gibt es den Digital Service Act, der ist seit einigen Jahren in Kraft. Die EU plant ein Medienfreiheitsgesetz, was auch damit zu tun hat, dass zur Freiheit auch offensichtlich dazu gehören soll, bestimmte Dinge nicht zuzulassen. lassen. Wie bewerten Sie den Stand der Dinge da?
Also erstmal Signalwort, ne? Schutz und Freiheit, da immer bitte besonders sorgfältig recherchieren, was da wirklich dahinter steckt. Das sind so Euphemismen, die klingen gut. Das sind zum großen Teil, werden die Begriffe strategisch benutzt. Und ja, was Sie gerade schildern und was ja momentan auf der EU-Ebene im Gange ist, das zeigt eigentlich das ganze Dilemma. Auf der einen Seite haben wir jetzt diese riesigen Tech-Giganten, die durch ihre AGB im Grunde genommen vorgeben, was Freiheit im Internet bedeutet. Das kann natürlich nicht sein. Also da bedarf es einer gewissen Regulierung, dass die Marktmacht von Amazon, Google und Meta entsprechend kontrolliert wird und man nicht sozusagen einfach nur aus ökonomischen Gründen Kommunikationskontrolle oder eben auch durch Targeting, durch gezieltes Ausspielen von Werbung, die Internetdiskurse komplett verzerrt, sodass eigentlich Demokratie beschädigt wird. Das kann man sehr gut in dem Film The Cleaners sehen, wo es um Content-Moderatoren geht und um die Folgen ökonomisch programmierter Internet-Software und also Gesetze oder beziehungsweise Publikationsfreiheiten geht und deren Wiedereinfangen durch diese Content-Moderatoren, was aber tatsächlich dann in demokratische Prozesse eingreift. Also da gibt es eine Regulierungsnotwendigkeit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein riesiges Einfallstor für Kontroll- und Zensurmöglichkeiten. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass bei anschlussfähigen Themen, zum Beispiel Kampf gegen Kinderpornografie, das ist ja ein hehres Anliegen, dann gleichzeitig versucht wird, bestimmte Überwachungsmöglichkeiten mit einzuführen. Und genau diese, an dieser Schnittstelle befinden wir uns gerade auch, wenn man sich die EU-Pläne anschaut. Das hat für uns Erik Bonse aus Brüssel gemacht. Und eben mal geschaut, was steckt denn für ein Potenzial in eben diesem European Medium Freedom Act oder auch dem DSA. Und fragt zunächst mal, also ne, Regulierungsnotwendigkeit, aber tatsächlich das Potenzial zur Zensur. Ist ja immer wieder von Chatkontrolle und allen möglichen Dingen die Rede. Und auf der anderen Seite fragt er grundsätzlich, und das ist eine wichtige Frage, die wir beantworten sollen, ob das eigentlich überhaupt in Hände von Politik in der Form gegeben werden kann. Wir brauchen ja gegenüber den Tech-Giganten, den sogenannten Intermediären, heutigen Gatekeepern, ist nicht mehr der Journalismus, gegenüber den Tech-Giganten mächtige Akteure. Also wahrscheinlich schon muss Politik mit drin involviert sein. Auf der anderen Seite ist die Politik der Akteur, der von Medien kontrolliert werden soll. Deswegen gibt es Selbstkontrolle, deswegen gibt es den Presserat, deswegen gibt es eben keine staatliche Medienkontrolle. Das ist total antidemokratisch. Und tatsächlich bewegen wir uns gerade auf der EU-Ebene in diesem Gewässer antidemokratischer Medienpolitik.
Das klingt ein bisschen wie ein Teufelskreis, was Sie gerade beschrieben haben. Sehen Sie da einen Ausweg?
Ja, es ist nicht leicht zu lösen, aber wer es ernst meint, findet natürlich Auswege. Es werden ja alle möglichen Kommissionen, Gremien und sonstige Dinge gegründet. Warum denkt man nicht über solche Dinge nach, die mit verschiedensten Akteuren, vielleicht auch aus der Wissenschaft mit besetzt sind, Medienleuten und anderen, also das meinetwegen natürlich auch mit Politik. Wie gesagt, man braucht einen mächtigen Akteur, aber vielleicht auch eigentlich ein Gremium, das sozusagen dann die Wünsche oder die erkannten Notwendigkeiten an die Politik heranträgt. Aber wenn sich hier jetzt die auf dieser suprastaatlichen Ebene da, auf dieser EU-Ebene, ein Politikakteur eines auch zweifelhaft demokratisch legitimierten, ne, die EU-Kommission, ist ja nicht jetzt in dem Sinne so gewählt, wie das in den einzelnen Ländern der Fall ist. Also das hier auch noch bei den ganzen Korruptionsfällen, die mir da jetzt gerade noch einfallen. Also ich will da gar nicht wissen, wer da gerade alles reinmischt. Und ich finde, das können wir nicht auf dieser Ebene belassen. Da müssen unabhängige Stellen mit dran. Und da hoffe ich, dass es gelingt über Öffentlichkeit. Das wäre dann auch Aufgabe der Medien als vierte Gewalt, idealtypisch, ja, als dass sie sich da ihrer Verantwortung bewusst sind und nicht die Dinge nachbeten, was wir ja oft momentan erkennen, gerade in Kriegen wird gerne nachgebetet, anstatt unabhängig recherchiert und in Frage gestellt.
Sie haben vorhin den Nahostkonflikt erwähnt, auch den Krieg im Gazastreifen, dass der auch ein Beispiel dafür ist, wie Fake News oder wie Manipulationsversuche immer mehr um sich greifen. Was sind da Beispiele, die das illustrieren können?
Naja, zunächst haben wir ja das Phänomen, dass da keine unabhängigen Medien reingelassen werden. Da muss man natürlich grundsätzlich schon mal, da gibt es auch jetzt eine Forderung, dass das aufgehoben wird. Also ist übrigens ähnlich gewesen in der Ostukraine, auch schon vor Beginn des Angriffs jetzt, dass da bestimmte Journalisten nicht reinkamen. Das wirft ja immer ein Licht auch auf, sag ich mal, Kommunikationspolitik. So, und dann haben wir eben Leute vor Ort, die dokumentieren und die aber natürlich auch bestimmten Gruppen vielleicht angehören oder so. Medien, sie wissen das besser als ich, ne, arbeiten ja mit Stringern oder Fixern, wie man sie nennt, vor Ort immer zusammen. Also Locals, die sich sozusagen gut auskennen, die die Kontakte haben, die aber auch teilweise selber journalistisch tätig werden, wenn die anderen Journalisten quasi nicht einreisen können. Dann weiß man immer nicht genau, oder es besteht hier besonders der Verdacht, dass das alles interessengeleitete Kommunikation ist und dass Gaza sozusagen nichts, was nicht von der Hamas kontrolliert wäre, herauskäme. Umgekehrt wissen wir, dass es in Israel ganz offiziell eine Zensur gibt, also alle heiklen Themen, da gibt es eine Militärzensur. Da hat kürzlich Haaretz war das, glaube ich, mal so eine Seite mit den Schwärzungen veröffentlicht, um mal so ein Gefühl dafür zu geben, was das eigentlich so im journalistischen Alltag bedeutet. Dass eben den Leuten auch nochmal klar werden sollte, dass vieles sie gar nicht erfahren können, auch wenn Medien das wissen teilweise. Und hier befinden wir uns, also sozusagen, ich sag's mal etwas lax, nichts Genaues weiß man nicht, können uns aber feststellen, dass unsere Medien ganz stark die israelische Kommunikation für glaubwürdiger halten als die palästinensische und sich damit eigentlich entscheiden, anstatt, ja, das kommt auch vor, dass man sagt, man kann das alles nicht unabhängig überprüfen, aber da habe ich den Eindruck eines relativ starken Bias, den man dann natürlich jetzt empirisch noch genauer untersuchen könnte. Die Wissenschaft kommt da ja immer zu spät. Aber es gibt genügend, die das so beobachten. Und da muss man aufpassen, da gibt es auch Cherry-Picking, dass man sich immer die Beispiele raussucht, die die eigene These bestätigen. Also ich fordere dann immer auf, wenn man meint, so einen Trend erkannt zu haben, dass man da mal das Gegenteil sucht und recherchiert. Da findet man auch immer Beispiele. Und was dann letztendlich überwiegt und wer was glaubt, ist ja dann noch mal eine andere Frage. Aber im internationalen Vergleich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin seit langem nicht mehr so stark auf ausländische Medien ausgewichen wie im Moment, weil wenn ich mir irgendwie auch nur ansatzweise ein Bild machen will über Zusammenhänge, dann schaue ich zum Beispiel Democracy Now!, Amy Goodman. Und solche Dinge oder englische Zeitungen, also verschiedenste ausländische Medien, um einen umfassenderen Blick zu bekommen. Mir scheint die deutsche Berichterstattung und auch Kommentierung sehr, sehr schmalspurig.
Frau Professor Schiffer, Medienkompetenz ist so ein Schlagwort, das seit vielen Jahren schon die Runde macht. Also bei diesen ganzen wirklich komplizierten Dingen den Durchblick zu behalten, richtig sich zu orientieren, das erfordert Sachkenntnis. Und da wird schon lange gefordert, das soll in der Schule losgehen, dass Kinder da praktisch ein Unterrichtsfach dafür bekommen. Auch Ihr Institut für Medienverantwortung in Berlin schaut da schon länger drauf. Sehen Sie da Bewegung? Werden die Leute schlauer? Können die besser mit solchen Sachen umgehen mittlerweile?
Sagen wir mal so, junge Leute überraschen mich immer wieder, wo sie bei dieser Dauerbeballerung und auch noch, ich nehme jetzt mal als Beispiel TikTok, wo man ja kaum noch sieht, wer der Absender ist von irgendetwas, was sie dann da doch merken oder wo sie merken, dass irgendwas schief ist. Auf der anderen Seite, diese Initiativen zu einem Schulfach Medienbildung, für das wir uns ja auch einsetzen, da muss man sehr gucken und aufpassen. Das ist teilweise der IT-Branche gelungen, das sehr stark auf digitale Fragen zu reduzieren. Das ist sozusagen die andere Seite der Schieflage, dass man glaubt, Fake News gibt es nur im Internet, ne? Das ist natürlich viel, viel zu wenig. Medienbildung ist sehr umfassend, beginnt eigentlich mit der Wahl des ersten Bilderbuchs. Und da müssten wir viel früher anfangen, auch mit den Eltern. Das ist versäumt worden. Ich wundere mich schon immer, warum wir in einer Demokratie, die angewiesen ist auf die Reflexion von Meinungsbildungsprozessen, kein systematisches Schulfach Medienbildung haben, das in einzelnen Fächern verankert haben, wir es mehr oder weniger der Schule oder den Lehrkräften überlassen, welche Materialien sie da heranziehen. Das ist nicht evaluiert. Vieles, was unter Digitalkompetenzen gefördert wird, jetzt auch von solchen Stellen, sind teilweise Microsoft oft Werbetexte von vor etlichen Jahren, die wir noch aus Screenshots gesichert hatten. Da bedarf es eines Curriculums, einer Lehrplankommission, es bedarf evaluierten didaktischen Materials, es bedarf eines Studiums und dauernder Fortbildungen, auch wegen der technischen Entwicklung, aber nicht nur. Und insgesamt mehr Wissen über Medienberufe, wie kommen die Nachrichten in unsere Medien, was erfahren wir alles wie nicht. Und da etwas mehr Distanz zu den Darstellungen zu haben, das ist lebenslanges Lernen. Das sollte man in der Schule beginnen, methodisch, gut fundiert und abgesichert, eben damit es nicht nur dabei bleibt, mal zu gucken, was es für eine Quelle hat, sondern vielleicht auch, wenn man etwas bemerkt an der medialen Oberfläche, wie man so eine Sache denn nachprüfen kann. Und das kann nicht sein, dass das so einzelnen engagierten Leuten oder Institutionen überlassen bleibt. Das brauchen wir als Schulfach und nicht nur reduziert auf IT-Fragen.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Schiffer.
Sehr gerne.
Das war Sabine Schiffer, Professorin für Journalismus und Unternehmenskommunikation, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung in Berlin. Sie war Gast im Telepolis-Podcast.